Need a lawyer, call the lawyer. Gemäß diesem Motto heute eine Episode mit Felix. Hier aufgenommen bei Intomind vom Marc, die Firma. Liebe Grüße, vielen Dank. Und diesmal geht es in dieser sportlicheren Episode darum, wie ein Jurastudent mit einer gewissen sportlichen Affinität nach Düsseldorf kommt, was die USA damit zu tun haben und wie man am Ende des Tages als basketballaffiner Mensch sportlicher Direktor des Deutschen Basketballbundes wird und was er noch so alles macht und was sein Motto ist: Du kannst alles verändern, wenn du dich veränderst. Hört rein, diesmal mit einer etwas sportlicheren Episode. Felix, welcome. Yes.
Danke.
Ja, geil. Ich freue mich, dass du hier bist.
Ja, ich freue mich, danke.
Du hast Platz gerade noch in diesem Stuhl hier, das sieht so aus. Ja. Felix hat nämlich ein Gardemaß von 2 Meter und?
2,05 Meter.
2,05 Meter, das ist genau das Maß, wo man auffällt, glaube ich. Ne? So bis 2,01 Meter, 2,02 Meter, das ist noch so
okay.
Aber was drüber ist, ist schon deutlich größer als der Rest der
Welt.
Also
man fällt schon auf, das stimmt, ja.
Also ich
glaube, es wird immer weniger, weil die Leute schon eher gewohnt werden oder gewohnt sind, dass die Leute größer werden, aber ja, es ist schon noch, wenn man in den Club kommt oder sowas, dass man fällt dann auch, merkt, also die Leute gucken, ja.
Ist auf jeden Fall gut, dass man immer dann, wenn man nicht mit hat, dann kann man, da, wo seid ihr denn, ja, da, wo der Felix ist, genau. Da gucken wir, da sind wir. Also ich komme mir immer wirklich klein vor, ich bin 1,90 und so, es gibt halt so ein paar Boys, die sind riesig und dann stehst du daneben und denkst so, okay, auch mal eine andere View irgendwie so, finde ich aber gut. Aber zeigt, habe ich auch hier mitgebracht, hört man vielleicht mal kurz, warte. Ein Basketball habe ich hier.
Ja, großes Hobby. Ja.
Großes Hobby, ne? Das ist ein Ding, da kommst du so mit. Macht bei der Größe ja auch Sinn. Erzähl doch mal, du bist seit 14 Jahren in Düsseldorf, aber du kommst ja nicht hierher, du bist woanders her.
Genau, also ich bin geboren im wunderschönen Münster, also in Amelsbüren, dem kleinsten Vorort von der Stadt, und bin da bis zu meinem 20. Lebensjahr aufgewachsen. Dann nach dem Abitur habe ich dann mich doch entschieden, auch in Münster weiter zu bleiben, zu studieren, bin dann glücklicherweise von zu Hause ausgezogen, bin dann als einer der ersten aus dem Freundeskreis damals mit einem Kumpel zusammen in der WG nach Münster und dann habe ich auch eine sehr glückliche Studienzeit dort erlebt.
Ja, Münster ist ja, also erstmal bist du ja nicht alleine, es gibt ja ein paar Leute aus dem Münsterland bei uns so.
Richtig, ja.
Und ist ja zum Studieren auch da in der Region eigentlich eine relativ
etablierte, Uni, schöne etabliert, Studentenstadt. Ne? Ja.
Stadt finde ich auch mega gut. Also so gastronomisch halt viel geboten. Alles fährt mit dem Fahrrad. Also wenn man ich habe da mal als Handelsvertreter, war auch Münster mein Gebiet, und da musste ich wirklich hart lernen, dass es die Regel Nummer 1 ist, respektiere den Fahrradweg, sonst wirst du einfach fucking zusammengeschrieben über den Haufen gefahren.
Das war ja auch das, was ich als erstes hier in Düsseldorf mich umstellen musste. Ne? Ich jahrelang immer nach Münster und da achten die Autos auf die Fahrradfahrer und nicht andersrum.
Ja, das ist
völlig anders. Wirklich vorausschauen, gucken, dass du nicht umgefahren wirst.
Ja, das ist auf jeden Fall anders. Ja, das stimmt, gebe ich dir recht. Das war auf jeden Fall ein Learning, was Münster angeht. Und halt, was hast du studiert? Also wo ist die Reise da hingegangen?
Ich habe Jura studiert.
Du hast dann Jura studiert und dann quasi, ist das eine Uni, die dafür bekannt ist, oder ist das einfach so, weil es naheliegend ist und es dort angeboten wird?
Es ist eine gute Fakultät, ja. Ich glaube, gehört schon zu den besseren Fakultäten. Warum ich mich für Jura entschieden habe, war ehrlicherweise so, dass ich das so ein bisschen als Mittel zum Zweck genommen habe. Ich wusste, ich will studieren. Ich war irgendwie, fühlte mich noch nicht bereit für die Arbeitswelt. Vielleicht retrospektiv hätte ich gesagt, ich mache vielleicht sowas, eine kombinierte Studium-Ausbildung, aber damals fand ich es dann hörst du dich ja um bei Leuten und die sagen, ach, mach Jura, mach BWL, eins von beiden, das kannst du für alles gebrauchen.
Yeah.
Und da ich nie so der Zahlenmensch war, auch schon in der Schule, fiel das eigentlich so ein bisschen raus, BWL, und dann habe ich mich für Jura entschieden.
Ja, aber Jura ist jetzt auch nicht einfach, oder? Ich meine, was du alles wissen musst, ist ja schon auch eine der Berufe, die schon auch eine ordentliche Vorbildung.
Es ist viel mit Lernen, Fleiß verbunden, das stimmt. Ich hatte dann das Glück, dass ich da in so eine Gruppe reingeraten war mit Freunden, die da sehr fleißig waren und mich dann auch an der einen oder anderen Stelle.
Sie haben dich mitgezogen.
Ja, wenn es so darum ging, samstags morgens um 8 Uhr im Hörsaal eine 5-Stunden-Probeklausur zu schreiben, da haben die mir dann schon den in den Hintern getreten, beziehungsweise habe ich mich an denen orientiert, weil sonst hätte ich mich vielleicht nochmal umgedreht und wäre im Bett geblieben.
Ja, das ist ja gut, wenn man so jemanden hat,
wo man eigentlich ganz gut, ja, ja,
genau. Okay, cool, genau. Mega. Aber hattest du, hast du gesagt, okay, das mache ich jetzt einfach mal, ja. Und ohne zu wissen, wo dann die Reise hingeht. Also weil lustigerweise das Thema Ausbildung und Wege am Anfang haben wir immer wieder in den Podcasts als Thema, weil manche haben studiert, manche haben gar nicht studiert oder halt so ein erst Lehre gemacht und dann so, okay, jetzt spezialisiere ich mich auf irgendwas und setze noch ein Studium oben drauf oder irgendwie so. Und du hast einfach gesagt, so, ich weiß gar nicht, was ich machen will, jetzt gehe ich erstmal
studieren. Ja, also ich war relativ offen, ne, was ich danach machen möchte. Ich war eigentlich schon eher so, dass ich sage, ich will jetzt nicht unbedingt in diesen klassischen Jura-Beruf danach, öffentlicher Dienst oder Anwalt eben, was jetzt so am Ende dann doch eher geworden ist. Aber ich hatte immer schon gedacht, du hast schon die Chance, das irgendwie dann zu kombinieren mit Sachen, die dich interessieren. Und du hast eben am Anfang gesagt, Basketball ist halt ein großer Teil meines Lebens. Also Sport generell war immer schon irgendwie was mich fasziniert hat, was viel Platz bei mir eingenommen hat im Leben. Und dann war eigentlich auch immer schon der Gedanke, dass ich meinen Beruf mit dem Sport kombinieren möchte später, ja.
Also dann quasi das, was es jetzt letztendlich auch geworden ist. Das heißt, ja, so eine Vision, genau. So eine Grundidee hast du immer schon.
Genau.
Ja. Was hast du denn überhaupt gemacht? Außer Basketball, das weiß ich ja.
Sportmäßig meinst du jetzt? Oder?
Ja, sportmäßig. Ja,
also bevor du jetzt klassisch auf dem Dorf, da fängst du ja erstmal an mit dem Fußball.
Wahrscheinlich, ja.
Und da war ich aber dann auch schon relativ, also im Vergleich zu den anderen Kindern noch ein bisschen größer, dann wirst du ja einfach in die Abwehr gesteckt als Vorstopper, den es damals noch gab. Und das war dann irgendwie auch, weiß ich auch nicht, ob das jetzt so dann daran lag, aber so richtig Spaß hat mir das dann im Verein nicht gemacht, so auf dem heimatlichen grünen Rasen. Mit meinem Vater hat das schon mehr Spaß gemacht.
Ja, ja, kann ich mir vorstellen.
Aber ich bin dann habe ich alles ausprobiert, was es so gab da. Ne? Tennis, Judo, Hasenhockey und weiß ich nicht. Zum Basketball bin ich super spät leider erst gekommen. Also ich kam dann auf die weiterführende Schule und dann hatte mich Adam, ein Kumpel von mir, angesprochen. Hier, ich spiele Basketball, komm doch mal mit. Aber ich hatte mich dann schon committed für Volleyball, weil meine Schule damals, die war so mit dem USC Münster, das ist so Volleyballverein aus Münster, da sehr verbunden, der Sportlehrer, und der hat dann also die größeren Jungs dann direkt rausgefischt aus dem Sportverein.
Ah, okay, der hat dann quasi direkt so Cherry Picking, so der ist gut.
Genau.
Der.
Und da war ich einfach doof, ne, dass ich nicht Adam gesagt hat, ja, ich versuche das mal und dann gucke ich mal, welcher Sport mir besser gefällt. So, das ist so, wenn mich Leute fragen würden, was ist so eine Entscheidung in deinem Leben, die du vielleicht, weiß ich nicht, bereust oder anders getroffen haben hättest oder hättest, dann würde ich sagen, vielleicht wäre ich da mal zum Basketball gekommen. Also, ob das jetzt irgendwie zu irgendwas Größerem gereicht hätte, war ich mal zu bezweifeln, aber also.
Ja, aber bist du ein guter Spieler? Also.
Ich habe nie gehört, als die zweite Regionalliga gespielt, ne? Und das ist so ein bisschen das, weißt du, gerade hier mit meiner Größe, da spielst du dann Center und da ist es schon gut, wenn du irgendwie so ein paar Fundamentals hast, die du nachher nicht mehr so richtig reinbekommst, ne? Und das ist so.
Lernst du früh dann auch, ne?
Ja, keine Ahnung, also.
Und vor allen Dingen, du bist ja dann jetzt, bist du mit der Körpergröße, wenn du so in Düsseldorf unterwegs bist, fällst du auf dem Platz aber nicht wirklich, oder? Weil das ist eine Größe, die auch viele andere haben, ne?
Also in der Liga, wo ich jetzt spiele,
ja, gut, ist das schon wieder ein bisschen.
Da gibt es eher die Breite gewachsen sind mittlerweile. Ich bin ja jetzt auch so 41, da spiele ich so mehr hobbymäßig noch und auch so Ü35 und Ü40 Meisterschaften. Da hatten wir uns auch für die Deutschen zuletzt qualifiziert. Da ist wiederum anders, weil die ganzen Profiteams von, also die Bayern kommen da hin und die spielen dann mit ehemaligen Nationalspielern und so.
Naja, okay.
Die dann wirklich auch noch diesen Ehrgeiz haben. Ja, das ist immer ganz interessant. Normalerweise klar, wenn du, je höher du spielst, desto weniger fällst du auf.
Ja, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute, die extrem springen können Ballfähigkeiten haben. Das finde ich ja bei Basketball eigentlich faszinierend, auch der Blick, den du halt so 360 Grad um dich rum haben musst, wie schnell das Spiel geht, dass ein Pass gut ankommt und du halt schon riechst, wo geht derjenige hin, wo ist ein Loch.
Ja, genau. Und so. Und das Spiel halt orientiert sich eben an Amerika und da hat sich das Spiel auch extrem gewandelt in den letzten Jahren. Also die großen Spieler, die müssen alle von draußen auch schießen können und so. Also das ist so. ja, diese klassischen Shaquille O'Neal und so, die gibt es eigentlich gar nicht mehr so richtig.
Wobei ich den immer mega geil finde. Ich habe den immer gesehen.
Das war auch ein mega Sympath. Ne?
Also in New York habe ich immer gesehen. Ja. Und da habe ich noch, ist das ein Hühner? Ja, ist ja echt riesig und so eine Präsenz. Also jetzt so als...
Ja. Ich habe mal Yao Ming kennengelernt. Also was heißt kennengelernt? Ich habe dem mal die Hand geschüttelt bei so einer Auslosung. Kommen wir ja nachher wahrscheinlich noch zu meiner Station da, meinem deutschen Basketballbund.
Ja, genau.
Da hatte ich ihn dann mal kennengelernt und ihm die Hand geschüttelt. Da war meine Hand. Ich wusste nicht, wo sie war. Sie war nicht in der... Also ich war komplett umschlossen. Und da musste man nachher gucken. Da gibt es so ein geiles Bild mit ihm und Shaquille O'Neal. Da sieht auch Shaquille O'Neal neben ihm aus, als wenn er sein Sohnemann wäre. Sohn, ja.
Und der ist schon riesig und so ein Hühner. Ja,
das ist Wahnsinn. Also der.
Unglaublich.
Aber der kann auch nicht mehr laufen. Das ist auch nicht mehr so schön dann.
Ja. Nee, wenn du zu groß bist, glaube ich, dann ist einfach Schwerkraft und so. Da ist der Mensch noch nicht für gemacht. Ne? Ja, aber wir haben gerade das Thema gehabt, das würde mich mal interessieren. Hast du wirklich das Gefühl, dass die Menschen größer werden? Also ich habe das manchmal, wenn ich so auf ein Trettmann-Konzert oder so gehe, wo jetzt nicht nur so alte Omas wie ich sind, sondern auch deutlich jüngere Menschen, dann bin ich in der Menge immer noch einer von den so 5%, 7%, die so drüber gucken können. Ja,
also...
Also mal hätte ich gedacht, also irgendwann bin ich derjenige, der unten ist, der nichts mehr sieht, aber das...
Ja, gute Frage. Also wenn du zum Beispiel nach Holland fährst oder sowas, da habe ich immer zumindest das Gefühl, aber vielleicht war das auch immer schon so, dass die Leute da ein bisschen größer sind. Und gerade auch die Frauen, ne, die sind da, glaube ich, auch nochmal ein Stück größer.
Aber da kenne ich keine Statistiken. Also ich bin ein Hörer hier, Statistiken zu den europäischen Durchschnittsgrößen und Entwicklung, auch, Demografie hat dann immer ran damit.
Jetzt auch völlig aus der Hose geschossen, ja.
Ja, aber... aber trotzdem, also so ein Sport, das heißt, du hast, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, Klammern zu schließen, du hast quasi deinen Weg da gemacht, Familie kommt daher irgendwie, aber deine Eltern, waren die auch irgendwie als Anwalt unterwegs oder
bist du da der Erste? Gar nicht, also gar nicht? Da wirklich gar keine Berührungspunkte und
ja. Okay, das heißt, das Normal ist ja so, Vater gibt vor und du musst was Ordentliches machen, dann warst du das auch, was wir hier machen, ne? Aber das war nicht der Fall.
Nee, das war nicht der Fall, nee.
Ja, aber ist doch gut eigentlich, ne? Wenn man einen Weg gehen kann.
Also meine Schwester zum Beispiel, die hat einen handwerklichen Beruf erlernt, ne? Die ist Goldschmiedin und so was ganz anderes. Und ich, wie gesagt, vielleicht hatte ich auch einfach noch keinen Bock zu arbeiten. So. Ich habe die Studentenzeit auch echt genossen, muss ich sagen. Und wie gesagt, mein Kumpel und ich waren so die erste Anlaufstelle, dass wir dann mittwochs, freitags, samstags raus waren und bei uns dann vorher in der Küche saßen. Wie man das früher geschafft hat, weiß ich, das ist mir auch ein Rätsel. Also diese Kondition, die so plötzlich abhanden gekommen ist. Also wenn ich jetzt einmal die Woche da zu tief ins Glas gucke, dann...
Ja.
Suffer ich da 2 Wochen, glaube ich. Aber.
Ja gut, aber das ist, also das ist das A, gebe ich dir recht, ist das Alte und wir können ja auch mit stolzer Brust dann vielleicht sagen, been there, done that, weißt du? So,
genau, richtig, gemacht, man muss auch wissen, wann es vorbei ist.
Ja, genau, richtig. Und man muss auch nicht in jeden Zweikampf um den Ball nochmal voll einsteigen, weil du weißt, der macht mal Knickknack und dann hast du Spaß die nächsten 14 Tage richtig. Im Leben. Ja. Ja, und dann hast du, okay, dann also Münster, dann studiert, dann fertig gemacht und dann hast du in der Anwaltskanzlei gestartet oder wo ist denn der Weg weitergegangen?
Ja, genau. Also das ist so ein bisschen auch der typische Werdegang des Münsteraner Studenten Jura, dass du danach, also nach Düsseldorf, Köln, eigentlich viele nach Düsseldorf erstaunlicherweise gehen dann. Da kennst du dann auch viele, die hier anfangen und mein großer Teil meines Freundeskreises ist tatsächlich auch noch aus dem Studium. Und ich bin dann angefangen in einer mittlerweile eine mittelständische Kanzlei, aber ich bin damals so als erster Anwalt dann angefangen mit meinem Chef damals, der kam aus der Rechtsabteilung von einem Hotelunternehmen, hatte sich dann selbstständig gemacht.
Das ist ja ein Schnittpunkt zu meiner Welt.
Ja, richtig.
Ah, das ist ja witzig. Von welcher Hotelgröte kam denn?
Von den Lindner.
Ah, Lindner Hotels, ja gut, die haben ja ihre Zentrale hier in Düsseldorf.
Genau, wir saßen da auch in Manuel-Leutzes-Straße hinten am Seestern.
Genau.
Und ja, das war super spannend. Also für mich auch so als erste Station richtig, richtig gut, weil ich war da irgendwie so halb Unternehmensjurist und halb Anwalt. Ne? Also klar, die Lindner Unternehmensgruppe war so unser Hauptmandant am Anfang. Und das wurde dann immer mehr und mehr, dass wir auch externe Mandanten bekamen, aber die waren Hauptmandant und dann habe ich so. Ja.
Also das heißt, der hat quasi dann seinen ehemaligen Arbeitgeber als Anwalt oder als Kanzlei beraten in irgendwelchen Fällen und Die hatten das von der Backe, dass sie keinen eigenen haben müssen und konnten quasi auf jemanden zugreifen, der aber das Unternehmen kennt.
Ja, richtig. Macht das genau. Sinn, also ja, wie gesagt, er war Rechtsabteilung vorher, ne? Und ja, dann ist es aber häufig so, wenn es irgendwie in streitige Verfahren geht, dann musst du es abgeben an jemand Drittes und dann lässt du natürlich auch ein bisschen Kohle liegen und dann hatte man da so eine ganz gute Idee, glaube ich,
das so
intern zu machen. Und genau, dann bin ich da erstmal angefangen und habe da ein paar Jahre gelernt, Hörner abgestoßen.
Aber was war dann Unternehmensrecht oder was? Also so solche Fälle?
Ja, ja, also viel Vertragsrecht dann auch direkt, ne? Große Hotelverträge, weil meistens läuft es ja dann über so
Pachtenverträge
oder Managementverträge. Also die sind ja in seltensten Fällen gehört denen ja das Hotel selbst, die Immobilie, und dann sind solche Sachen und dann alles, was halt mit dem Hotel zusammenfällt. Ne?
Auch also, so Arbeitsrecht und solche Sachen?
Ja, Arbeitsrecht weniger. Da hatten wir dann, ich weiß gar nicht, relativ schnell, aber auch eine Kollegin, die das gemacht hat. Aber,
ja, ist auch speziell, wenn du als Hotelgruppe, da hast du ja doch nur mal 12 Angestellte.
Ja, genau. Und da bist du auf jeden Fall nicht außerhalb des Kündigungsschutzgesetzes.
Ja, wollte ich gerade sagen. Und du hast ja auch immer, je mehr Leute, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass mal ein Rechtsfall dabei ist. Das ist ja so ein Koeffizient, der einfach dazugehört, glaube ich. Und da muss man ja dann als Hotelkette auch gucken, dass man da jemanden hat, der seine Interessen gut vertritt. Ne?
Ja, genau.
Ja, spannend, okay. Ja. Und dann hast du aber irgendwann gemerkt, so, ja, Hörner abgestoßen, viele Dinge mitgenommen.
Ja, genau, also es war so ein bisschen.
Wird ja auch erstmal komplett, oder? Ich meine, als Jurist, du bist zwar fertig, aber du startest ja quasi mit wenig Erfahrung, was so.
Ja, ja, genau. Also das ist ja so das, was ich auch denke irgendwie, und dass so ein bisschen das Studium auch reformbedürftig ist bei den Juristen, weil es ist halt super viel einfach Theorie, was du lernst, ne? Also jetzt gerade im Studium, da lernst du Sachen, die du nachher nie wieder brauchst. Und das ist so, also wenn du in die Forschung gehen wollen würdest oder beziehungsweise Professor werden möchtest, dann kannst du das gebrauchen, aber sonst, also so Theorien, Streitigkeiten, weißt du, dann gibt's 5 Professoren mit 5 verschiedenen Meinungen dazu, was ein Gebäude im strafrechtlichen Sinne ist. Und du denkst so, okay, jetzt muss ich 5 Meinungen da auswendig lernen, was ein Gebäude ist. Also nagelt mich da jetzt auch nicht drauf fest, es könnten auch nur noch 3 sein, ich weiß es nicht, aber das ist so, also fern der Realität, ne? Und dann geht's ja dann, du schreibst das erste Examen und dann gehst du 2 Jahre ins Referendariat. Da wird schon sehr viel praxisnäher, ne? Also du gehst ja dann in, du hast dann erst bist beim Richter, du bist bei der Staatsanwaltschaft und nochmal so eine Wahlstation und beim Anwalt, und dann pickst du dir so ein bisschen auch schon raus, was liegt dir besser, aber bis dahin ist es eben sehr theoretisch, das Studium.
Ne? Ja, ja, ist richtig. Aber den Weg wusstest du vorher, welche Seite du machen möchtest,
oder? Es hat sich tatsächlich dann auch so ein bisschen immer weiter dann gezeigt im Referendariat, weil da hatte ich dann auch mich noch mehr schlau gemacht, was kann man machen, und dann war ich nämlich beim Sportrechtler hier in Düsseldorf in der Kanzlei für 5 Monate in der Anwaltsstation, und da habe ich zum ersten Mal so gemerkt, okay, du kannst es wirklich kombinieren, ja, so spannende Fälle aus dem Sportrecht und die Juristerei dann, ja.
Und da geht es dann, bei Sportrecht hast du, da geht es um Lizenzen wahrscheinlich, oder? Da geht es um Geld?
Ja, also Sportrecht an sich ist eigentlich kein fester Begriff, aber es ist so, fällt alles drunter, was irgendwie so einen sportlichen Bezug dann hat, ne? Also genau, Lizenzen ist eine Sache, aber auch Doping, Sperren wegen.
Sperren, verhandeln, tralala. Genau,
ja. Oder dann natürlich da auch wieder Verträge, ne? Also auch.
Ja. Eigentlich ein spannendes Feld, ne, wenn man sich überlegt. Also, dass du halt nicht nur, klar, wenn einer, es geht um Doping, es geht um Geld verdienen, es geht um Verträge zu sichern, dass der Sportler seine Kohle kriegt, aber auch, dass ein Verein die richtige Entscheidung trifft und jemand auch wieder los wird, wenn er nicht so performt.
Ja, genau.
Ist eigentlich ein spannendes Feld, ne?
Ja, total. Ja.
Und ich glaube, ist es so, dass das Sport artenübergreifend, also letztendlich ist es ja immer eine ähnliche Konstellation. Wenn du Mannschaftssport hast, gibt es irgendwie einen Träger, es gibt einen Lizenznehmer, der die Mannschaft stellt, und dann gibt es das Mannschaftsthema, ne? So.
Meistens schon, ja.
Ist genau. Ähnlich, ne?
Ob jetzt Tennis. Bei Einzelsportlern hast du wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen was anderes, ne? Da bist du ja freier in deinen Sponsoren und was weiß ich, aber.
Klar.
Also an sich, klar, genau. Deckt sich da viel, ja.
Ja, spannend. Ja. Und wenn du, und das ist ja im Endeffekt dann nach dem Weg, den du da gemacht hast, und erst so bei Lindner, tralala, und dann hast du irgendwann gesagt, okay, das schlage ich jetzt ein oder hast du
da noch? Ja, da kam noch was dazwischen. Also spannenderweise war bei Lindner aber auch irgendwie dieser Sport immer so ein Thema, weil die Lindner Brüder, das sind ja 5 Brüder, kennst du ja wahrscheinlich, ja. Also die Konstellation Familienunternehmen, und die sind immer große Wasserballer gewesen. Auch so eher eine Randsportart, aber da waren die schon auch sehr aktiv.
Okay.
Also war Sport irgendwie immer schon auch ein Thema in dem Unternehmen, ne?
Waren die da auch Sponsor von Veranstaltungen und sowas? Oder war das einfach so, weil die Brüder das auch gemacht haben? Oder haben die es genutzt überhaupt?
Die haben, ich glaube, dadurch auch erste Liga spielen können. Die ja, haben schon, der wow, Papa okay. Lindner hatte damals schon ein bisschen Geld da noch investiert, ein paar Ungarn um die Brüder geschart und
also okay.
gute Spieler und dann, also ja.
Also ein taffer Sport, ne?
Ja, ich glaube auch, ja.
Also ich möchte.
Passiert viel unter Wasser.
Ja, was wenn die du siehst, nicht unbedingt. Dieser, nee, was, also du musst ja schon eine sehr starke Konzentration haben und dann so hochdrücken können. Ja,
die
und
sind gut gebaut, die Jungs.
Die sind alle gut gebaut. Ja, da ist jetzt keiner, der so ein Hämpfling. Ja. Ich glaube, das wird nichts.
Nee, genau.
Krass. Also
die ganze Zeit Wasser treten, das ist, glaube ich, echt.
Ja, schon ein anstrengender Sport, ne?
Naja, um dann, genau, also um den Bogen zu spannen. Also ich hatte dann, ich war irgendwie an einen Punkt gekommen, wo ich denke, ich muss mich auch beruflich weiterentwickeln. Und dann hatte ich ein Angebot von einem Kumpel von mir bekommen aus Bielefeld. Der hatte in der Kanzlei war er eingestiegen von seinem Vater. Der Vater war altersbedingt jetzt kurz vorm Ruhestand. Und dann hatte der Jan mich gefragt, er hat nicht Bock nach Bielefeld zu kommen mit Perspektive Partnerschaft. Und bei mir passt es damals ganz gut, so auch von der persönlichen Entwicklung gerade. Ja. Also hatte da gerade mit meiner Ex-Freundin, da war das vorbei und eigentlich fand ich das ganz spannend, ja.
Okay.
Und habe mich dann auch relativ spontan dazu entschieden, das mache ich. Und
also wieder weg von Düsseldorf, zurück nach in die Richtung Heimat.
Ja, hatte ich vorher gedacht, das ist dann eigentlich das ist dann zum Beispiel, also ich hätte gedacht, so theoretisch könnte ich vielleicht sogar in Münster leben und dann nach Bielefeld pendeln, aber, ja, aber Luftlinie weit, ne? Sind das nämlich 50 Kilometer, aber
ja, aber die Guckerei,
ne? Guck dir mal die Autobahn an, ja. Und es gäbe, glaube ich, eine Autobahn, die wollten sie, damit hätte man die beiden Städte verbinden können, aber die ist seit 20 Jahren liegt die auf Halde, weil da irgendwelche Kaulquappen gefunden wurden.
Oder ja. Das stimmt, das ist eigentlich eine unglückliche Verbindung. Ne? Das ist nebenan und eigentlich wäre das ja mehr oder weniger eine Metropolregion, in Anführungszeichen, aber ist eine Gurkerei, ne? Ohne Ende.
Ja, jedenfalls hatte ich noch ein paar Monate dann dazwischen Entscheidung und Beginn in Bielefeld. Und wie es das Schicksal dann so will, dann habe ich meine Frau in der Zeit kennengelernt, hier in Düsseldorf natürlich noch. Und dementsprechend war es dann auch so, dass ich ich bin dann nach Bielefeld gezogen. Sie ist sogar dann mitgegangen und hat da in der ersten Zeit mich super unterstützt. Und sie hatte nämlich da gerade auch einen Jobwechsel beziehungsweise hatte ihren Job beendet und war jetzt gerade so in der Findungsphase.
Yeah.
Und aber irgendwie, also so richtig heimisch bin ich da nie geworden. Sie ist dann irgendwann wieder zurück nach Düsseldorf, weil sie dann an der Uni angefangen hat, hier nochmal einen Master zu machen an der WHU. Und ich bin dann an den Wochenenden immer zurückgefahren, ne? Obwohl ich da auch ins Basketballteam dann eingestiegen bin, weil ich finde, der Sport ist ja immer ein super Trigger hier.
Voll, vor allem, wenn du was spielst, was jetzt mannschaftsmäßig jetzt auf einem gewissen Niveau jetzt nicht überall ist, so, dann kannst du relativ schnell einen Einstieg finden, ja.
Ja, aber ich habe dann, ich habe dann relativ schnell für mich gemerkt, okay, das ist hier nichts perspektivisch, nicht langfristig. Hat zwar super Spaß gemacht, mit dem Jan zu arbeiten, ja, guter Kumpel, wie gesagt, und hat auch Spaß gemacht dann tagtäglich. Andererseits das Rechtsgebiet, was sie bedienen, ist Insolvenzrecht und hauptsächlich so Geschäftsführer aus der Haftung zu holen und so, wenn du vorher irgendwie, geil, neues Hotelprojekt, alle voll excited und so, ne, und so, wir schaffen was und dann, okay. Und dann
wickelst du ab Dinge, die nicht funktioniert haben.
Wie schaffen wir das jetzt irgendwie, eine Gesellschaft zu entwickeln oder eine Auffanggesellschaft zu bauen, wo möglichst dann kein alter Arbeitnehmer in diese Gesellschaft reinkommt und du stehst dann bei Arbeitsgerichten, wo ich dann... Und dann steht dir gegenüber der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer, der 30 Jahre sich den Buckel krumm gearbeitet hat und da sich wieder reinklagen möchte, aber es geht nicht, weil er so wasserdicht ist, ne, juristisch. Und du fühlst dich so wie der Teufel. Also, das ist so. Ja, das ist auch nicht, das entspricht dann auch nicht so meinem Charakter und meinem Rechtsempfinden und meinem Unrechtsempfinden vor allen Dingen. Ja, und deswegen, also das war dann auch irgendwie nochmal ein ausschlaggebender Faktor, dass ich gesagt habe, nee.
Okay, das hat eh keinen Sinn, weil das ist, entspricht nicht meinem Wertesystem. Und ich meine, genau. Es gibt schon, in der Juristerei gibt es schon auch Jobs, die möchte ich nicht machen. Nee, gibt auch Juristen, die man so manchmal, so Zeitverbrechen hat, also den einen oder anderen, die sind so knallharte Rechtstypen, die einfach auch jeden da so rausboxen, obwohl die eigentlich Drecks am Stecken haben. Und da denke ich manchmal so, Alter, kannst du nachts ruhig schlafen? Ja. Die muss es ja geben, alles gut. Ich meine, wir sind ja in einem Rechtssystem und Recht wird gesprochen, aber da sind halt, die sind so abgebufft und eiskalt. Das ist ja gar nicht mein Ding. Fürchterlich.
Oder die halt irgendwie, weißt du durchforstest das Internet und siehst, irgendwas ist falsch gemacht, dann mahne ich direkt ab. Also das ist auch so.
Das haben wir ja alle schon mal gehabt. Ne? Also die Massenabmahnungen wegen Google Fonds oder was auch immer. Nervig. Ja gut, also dann wieder von da aus dann gesagt, okay, jetzt hilft alles nichts, Frau ist hier.
Genau, also ich habe so 18 Monate da gemacht, ne? Hatte mich ja auch committed so ein bisschen, ne? Also das war klar, jetzt auch nicht so, dass ich sofort sagen möchte, ich gehe jetzt und wie gesagt, Jackie hatte dann auch versucht, da einen Job zu finden, aber dann sich entschieden, ich mache nochmal den Master. Und genau, dann bin ich zurückgegangen. Ich habe dann mit Jackie viel ja auch über die Ziele da gesprochen, die ich hatte mit Sport und das zu verbinden. Und dann hatte sie tatsächlich so gefunden, okay, hier gibt es ein LLM, also ein Master of Law, der jetzt im Sportrecht angeboten wird, neu. Willst du das nicht machen? Also berufsbegleitend. Ne? Und dann habe ich mit meinem ehemaligen Chef wieder Kontakt aufgenommen oder wir standen immer im Kontakt. Und hatte ihm dann so die Idee gepitcht, guck mal, ich kann diesen Master machen und dann versuche ich mal bei uns in der Kanzlei dann so das Sportrecht zu etablieren. Und mit der Zielsetzung bin ich dann eben zurückgegangen, wieder in meine alte Kanzlei.
Okay.
Und habe dann auch diesen Master gemacht dann, ja.
Genau. Und der hat quasi gesagt, okay, dann machen wir halt so einen dualen Weg und du habt ihr Commitment zueinander gehabt dann, dass er gesagt hat, ja, so gewisse Zeiten nehme ich das mit. Und ja,
genau. Aber wobei, also das war jetzt auch... Also wie gesagt, berufsbegleitend, Donnerstag war, glaube ich, ganz selten mal eine Vorlesung. Also Freitag, Samstag, Sonntag waren die meistens, ne? Das waren dann so Blockveranstaltungen an der Sporo in Köln und an der Uni Gießen. Also so viel Arbeitszeit habe ich jetzt eigentlich nicht verpasst. Ne,
dadurch. Ah, okay. Ja. Also hast du eigentlich voll gearbeitet?
Ja, genau.
Okay. Genau, ja. Ja, dann ist ja umso besser für den Arbeitgeber.
Ne? Ja, richtig.
Ja, okay. So, und dann bist du jetzt also quasi Fachanwalt für Sportrecht.
Also ein LLM, Sportrecht, genau, also Master of Law. Fachanwalt gibt es mittlerweile auch, den gab es damals noch nicht.
Ah, okay.
Aber beim Fachanwalt hast du das Problem, du musst immer eine gewisse Anzahl von Fällen dann schaffen. Ne? Also du musst eine Erfahrung haben von, weiß nicht, 100 Praxisfällen oder sowas. Und die musst du vorweisen können und dann wird diese Fachanwaltschaft verliehen. Und das ist im Sportrecht und da lag dann auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Das ist sehr schwierig zu bekommen, weil es diese großen Player gibt, die eigentlich so die Fälle unter sich aufteilen, die Spaß machen. Ne? Und die,
ist das so? Gibt es da so ein Mini-Monopol?
Da gibt es so 5-6, sage ich mal, Sportrechtskanzleien in Deutschland, die auch viel dann in der Spielerberatung machen. Und
Okay, das ist wahrscheinlich Netzwerk, oder? Da gibt es ja Spielermanager. Die wiederum bringen natürlich Mandanten mit.
Ja.
Und dann schustert man sich da so ein bisschen die Dinge zu wahrscheinlich.
Also das ist im Sport das A und O, ne? Also dieses Netzwerken und Kontakte, das ist so, mittlerweile habe ich das noch mehr gemerkt, dass es so wirklich viel darüber
geht. Hast du ja selber gemacht, oder?
Bitte?
Hast du ja selber gemacht.
Als
Funktionär?
Das kam ja dann später erst, aber ja, genau, also vorher so hatte ich das ja noch nicht so unbedingt, das Netzwerk, ne? Jetzt nur über regionalen Basketball kriegst du eben nicht das Netzwerk, so wie du es
haben möchtest. Die Sachen, die Spaß machen, sind ja Leute, die professionelle Sportler sind, die im Idealfall auch gut ordentliche Gehälter bekommen.
Richtig, ja, genau.
Da macht es natürlich auch Sinn und Spaß, auch einen Vertrag auszuhandeln, wenn da Millionen sind. Ne?
Genau.
Weil da geht es ja letztendlich um den Value, ne?
Genau.
Das ist der Ansatz.
Ja.
Also wenn einer 10 Millionen verdient, dann freut sich der Anwalt.
Weil richtig,
eine gute Rechnung schreiben kann.
Ja. Oder beziehungsweise eben bei diesen Spielervermittlern, das will ja die FIFA will das ja auch immer irgendwie deckeln, weil das ist so, du kriegst glaube ich 10% von dem Transfererlös, ne? Plus dann nochmal von Jahresgehalt und das ist natürlich sehr, sehr viel Geld und dementsprechend auch sehr, sehr viel, also viel Machtgeschacher dann auch, ne?
Also bei FIFA, also ich bin jetzt nicht so deep in diesem ganzen Sportthemen drin oder Fußball an sich. So, ich weiß, dass wir Fortuna haben und dass die ab und zu mal gut spielen und man nicht. Und der Rest interessiert mich ehrlicherweise gar nicht. Was ich halt mitbekomme, ist halt so diese Außenwirkung der FIFA und dieses Klebrige, was die so an sich haben. Was die schon immer seit Blatter war, das ja schon so, was ja offensichtlich, aber immer noch in einer gewissen Weise sympathisch. Dann ist jetzt irgendwie so Beckenbauer, Gott hab ihn selig, da auch richtig zum Schluss richtig böse drüber gestolpert, über wie hole ich eine WM in ein Land, natürlich mit irgendwelchen Gleitmitteln, weil sonst wird er zu hart.
Ja.
Und das ist ja im Fußball, also wenn das international siehst, das ist ja brutal, was da abgeht. Und wie sich Funktionäre da Taschen voll machen durch Entscheidungen und sich kaufen lassen, um die Hand zu heben und nicht.
Ja, nicht nur das, ne, auch dieses im Mittelpunkt stehen zu wollen. Also vielleicht selber irgendwie Sportler sein wollen und das nicht geschafft zu haben. Also so erkläre ich mir das so ein bisschen, aber diese Egos sind ja so groß. Wenn du siehst jetzt hier letztes Jahr in Katar, wo Messi den WM-Pokal nicht bekommt, weil der Infantino sich erstmal da so positionieren möchte und da ein bisschen im Bild sein möchte, also gefühlt und also das ist. Ja, das habe ich ja dann auch erlebt, da können wir ja vielleicht nachher nochmal ein bisschen drüber
sprechen. Ja, aber hier ist ja ein interessantes Thema, weil wie kommst du dann, also jetzt so, du hast das gemacht, dann hast du deinen Master gemacht und dann hast du in der Kanzlei diese Fälle dann quasi bearbeitet?
Also genau, ich wollte, ja, also wie gesagt, es war so gedacht, ich baue die Abteilung ein bisschen auf und dementsprechend, dann auch versucht zu netzwerken und dann über die Netzwerke, die ich dann über die Uni dann so ein bisschen bekommen habe. Aber es war halt schon, es war schon schwierig, ne? Also es war holprig, ich habe da ein, zwei, drei vielleicht kleinere Fälle gemacht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass dann der Umsatz reinkam, den sich vielleicht mein Chef dann erhofft hat, der diese 10% von Millionengehältern dann eher vor Augen gehabt hat. Und dann ging es auch schon in die Richtung, langsam muss da mal ein bisschen Umsatz kommen und so weiter und so fort. Ich war auch selber unzufrieden mit dem, wie es dann gelaufen ist, ne? Aber und dann kam aber damals bei Facebook hatte mich dann einer aus meinem LLM unter der Stellenausschreibung vom Deutschen Basketballbund für den Sportdirektor verlinkt. So, und dadurch bin ich überhaupt erst aufmerksam geworden, dass sie jemanden gesucht haben, Für mich auch Sportdirektor, so auf den ersten Blick hätte ich jetzt gedacht, ist jetzt nicht unbedingt mein Werdegang, der dazu passt. Aber ich habe mich beworben und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch in Hagen und bin's dann geworden, ne?
Crazy. Einfach so, weil die gesagt haben, okay, Jurist macht Sinn, sportliche Affinität ist da.
Die hatten so ein bisschen das Problem aus den Jahren zuvor, dass sie auch da eine hohe Fluktuation auf dem Posten hatten und das auch so ein bisschen damit begründet hatten, dass sie immer Leute genommen haben, die zu sehr aus dem Sport kamen. Ja, mein Vorgänger beispielsweise, der war Trainer, der ist dann Sportdirektor geworden und hatte dann die Erwartung, ich kann trotzdem noch häufig in die Trainingshalle, ich kann da irgendwie immer bei der Mannschaft sein und so. Und das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil von dem Posten des Sportdirektors, zumindest im Verband. Ja, also ich glaube, im Verein ist es nochmal was anderes. Aber im Verband geht's echt auch viel um bürokratische Sachen. Also du musst mit dem BMI, also Bundesministerium für Inneres, die sind der Hauptgeldgeber.
Ja, klar.
Die DOSB, mit denen musst du eben ständigen Kontakt halten. Du musst Strukturpapiere schreiben und du musst an Strukturgesprächen teilnehmen und solche Sachen. Also schon auch wo einem diese juristische Ausbildung schon sehr weiterhilft, weil du da irgendwie so einen gewissen Blick dann mittlerweile drauf hast. Und ich glaube, so was du als Jurist wirklich kannst oder erlernst, ist, dass du einen Sachverhalt siehst und dann in wichtig, unwichtig sehr schnell unterteilen kannst und dann dementsprechend
Argumentation auch gut aufbauen kannst.
Die Argumentation, ja. Und ich glaube dann, also da fand ich auch, haben die ganz smart sich das dann überlegt, vielleicht passt das dann besser, jemanden so mit so einem Background reinzunehmen und deswegen habe ich dann die Stelle auch dann bekommen, ja.
Das heißt, die haben also quasi diese Kombination zwischen Skillset und aber auch das Herz am rechten Fleck für den Sport. Ich meine, den hast du ja, ne? Ja. Du bist ja Basketballer von Herzen und seit du das, leider zu spät, aber seit du das gemacht hast.
Genau.
Und die Funktion an sich ist dann quasi um Budgets. Also ich stelle mir das halt super hart vor und es gibt ja auch oftmals Diskussionen um Sportarten in Deutschland, die sehr erfolgreich sind, die am Ende des Tages mit einem Hungerlohn irgendwie abgefrühstückt werden. Deutschland Achter, keine Ahnung, gibt's ja genug. Also so rudern ist halt auch, mein Sohn rudert gerade die, was die Mannschaft hier im Germania Düsseldorf, was die an Arbeit investieren und wie viel Leistung die bringen für Fame und nix und alles bezahlt irgendjemand, aber es kommt kein Geld.
Ja, genau.
Das ist halt so hart, finde ich. Und dann gibt's so Fußballer, die so goldene Felgen am Auto haben und 10 Millionen verdienen und einfach so nichts dahin und ist dann einer von 500 in Deutschland oder von 1000 oder so, die so viel Geld verdienen und alle anderen Sportler, die wirklich Höchstleistung bringen und vielleicht auch Gold und Silber nach Hause bringen, die müssen noch einen Nebenjob machen,
das ist so hart. Genau. Also das ist, glaube ich, sowieso die Grundproblematik in Deutschland ist, dass der Fußball da ist und dann kommt erstmal gar nichts.
Dann kommt nichts.
Also ich bin ja selber großer Fußballfan, deswegen irgendwie, mich interessiert auch Fußball am meisten, Basketball natürlich auch, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Also es ist halt traditionell und es wird sich wahrscheinlich auch nie ändern, aber das ist so die Grundproblematik, die du hast. Andere Verbände, wie erhältst du die Relevanz, ja? Du hast dann eine Handball-EM oder eine Basketball-EM, dann gucken da 2 Wochen lang die Leute drauf, aber es ist irgendwie nicht nachhaltig.
Nein, das ebbt wieder ab, ne? Weil das halt nicht unsere DNA irgendwie im Sport ist, oder? Ja. Also ich meine, ist ja letztendlich auch so in England ist ohne Fußball nichts, da kommt danach gar nichts.
Genau.
In Frankreich hast du das auch. Ja, vielleicht, genau. In Frankreich hast du halt Rugby noch als Sportart, die aber auch so regional eher nochmal Unterschiede macht. Ja. Und die halt trotzdem ist Olympique Marseille viel interessanter oder Paris oder so, ne?
Ich meine, das ist natürlich das Geile irgendwie, aber das kriegst du halt in Deutschland nicht hin. Ich bin ja durch meine Frau, die ist ja halb Amerikanerin, ne? Da bin ich ja sehr Amerika-affin sowieso. Und da hast du ja die 4 großen Sportarten und irgendwie ist jeder, also gefühlt, also in meiner Family da hast du einen Fan, da bist du Fan von einem Team aus jeder Sportart, ne? Also Eishockey jetzt gerade mal ausgenommen bei der Familie, aber ansonsten, du verfolgst halt irgendwie die 4 Major Sports alle und die haben auch andere Terminkalender so übers Jahr, so dass du...
Ja, schon intelligent gesetzt.
Ja,
genau. Das ist so breit. Ja, also man kann ja natürlich, klar, Basketball finde ich interessant, Football finde ich auch interessant. Ja. Baseball finde ich ist noch spezieller eigentlich.
Und Baseball habe ich auch echt auch so.
Super langweilig, wenn man das Spiel live anguckt. Das dauert Ewigkeiten. Du kannst genug trinken und Hotdogs essen, weil das ist ja, Alter,
bist du. Aber du musst, glaube ich, so ein bisschen das Mindset dann ändern, weil ich war auch das erste Mal, war ich dann drüben. Wir haben relativ schnell dann auch, nachdem wir zusammengekommen waren, das erste Mal die Flüge gebucht, dann bin ich rüber geflogen. Und dann bin ich auch mit zum Baseballspiel zu den Dodgers nach LA dann mitgenommen worden. Und wir saßen da so und ich so, okay, passiert mal was? Trifft denn mal jemand irgendwie so?
Ja, vor allen Dingen.
Und das war dann so ein Spiel, was so 9 Innings ist ja die reguläre Spielzeit, da stand es 0-0 nach 9 Innings. Oh, und da gab es so ein extra Inning und dann...
Noch mal extra.
Und ich habe nur gedacht, ihr erzählt mir immer, dass Fußball so langweilig ist und dass nichts passiert. Und wir sitzen hier seit 4 Stunden und es passiert einfach nichts. Aber so nach und nach, je öfter ich jetzt im Stadion war, desto mehr habe ich irgendwie diesen Sport so, ja, vielleicht nicht den Sport an sich lieb gewonnen, aber diese Atmosphäre, weißt du, weil genau so ist es, wie du sagst, du gehst dahin, du trinkst, du isst deinen Hotdog, du unterhältst dich mit deinem Nebenmann und so, das ist so
ein... Ist ja so ein bisschen Socializing.
Ja, genau, das ist eher so ein Socializing und nebenbei wird noch ein bisschen gespielt. Ab und an wird geraunt, weil jemand den Ball getroffen hat.
Ja, genau, oder weil er halt, oder du hörst einfach, dass einer den Ball richtig trifft und dann so einen Backflip macht oder so, genau. Das sind so Momente, die ich halt großartig finde, aber ganz ehrlich, du kannst diese Zeit, die du dafür brauchst und diese Momente live zu catchen, ist es besser, wenn du dir Zusammenschnitte anguckst, weil das macht viel mehr Sinn, als live anzugucken. Das ist halt Ewigkeit.
Ja, genau.
Ja. Obwohl, das ist ich finde es trotzdem ein spannender Sport.
Ja.
Und der auch, haben wir hier in Düsseldorf viel von Japanern auch total gehypt ist. Ne? Die haben ja eine riesen Liga.
Ja.
Viele Ex-Profis aus den Staaten gehen danach nach Japan und werden dann irgendwelche Helden.
Du hast ja jetzt, glaube ich, auch gerade 2 Japaner sogar in der MLB, ja.
Genau, richtig.
Die da, glaube ich, die Bestverdiener sind. Ne? Also jetzt gerade der eine ist, glaube ich, für 8 Jahre, weiß ich nicht, 1 Milliarde oder sowas, jetzt von den Dodgers gesigned worden. Also da werde ich jetzt demnächst dann nur ihn beobachten. Wenn ich da, was macht der? Schaffe ich das auch noch? Ja,
das ist schon eine gute Kohle eigentlich. Ne? Aber gebe ich dir recht, also um nochmal zurückzukommen zu diesem Budgetthemen, natürlich ist in den USA, du hast... man kann das ja nicht ganz vergleichen, weil am Ende des Tages ist es halt ein Land, 400 Millionen oder 480 Millionen Leute, das ist so wie, als wenn du ganz Europa eine Liga anguckst. Ja. Und hier ist es ja sehr, sehr klein gesplittet. Ja. Jedes Land hat sein eigenes Süppchen, was es so kocht. Und da ist ja quasi die einzige, ja, sagen wir mal, übergreifende Funktion ist ja die Champions League im Fußball, wo man so ein bisschen mal die Dinge zusammenholt. Ja. Oder Super League, was sie jetzt versucht haben. Das wäre ja so eine Idee gewesen. Wie kann man die Besten in Europa zusammenkriegen und dann, dass halt Europa dann auch die Spiele geschlossen guckt. Was natürlich nochmal ein anderes Marketingbudget gibt. Da kannst du ganz anders verhandeln, auch um Fernsehrechte und solche Sachen international. Mhm. Weil die Amis oder wenn du Fußballer anguckst, die nicht in Europa sind, die in den Staaten sind oder sonst wo, die finden halt PSG interessant, die finden vielleicht Barcelona interessant, Bayern München gehört immer dazu, irgendwie so als Brand, aber ob jetzt Dortmund für jemanden in Mexiko interessant ist, oh, nichts gegen Dortmund, ja, no fronts, aber du weißt, was ich meine. Ja. Die würden lieber Barcelona gegen München gucken, als dass sie Dortmund gegen München gucken, also weil das, der Horizont so klein ist und deswegen eigentlich schade, dass wir es in Europa nicht hinkriegen, dass wir manche Sportarten einfach so groß machen, dass die von der Welt gesehen werden. Also es gibt wenige, wie zum Beispiel Radsport, ne? Tour de France, ist halt schon was, was einfach in diesen 3 Wochen, wo das stattfindet, einfach auch international komplett geguckt wird.
Ja, also absolut. Ja.
Großer Event eigentlich.
Ja. Ne? Ja, und was ich meine, in Amerika kommt halt immer noch dieses Show-Element dazu, ne? Also vor jedem Spiel Nationalhymne und weiß ich nicht. Also es ist einfach immer irgendwas los drumherum, wie gesagt. Und wenn ich jetzt, das war nämlich so das Erste, was ich dann gemacht habe, als ich damals angefangen bin beim Deutschen Basketballbund. Ich bin rumgetingelt durch die Republik, um mich den Geschäftsführern der Vereine vorzustellen. Ne?
Yeah.
Und da auch nichts gegen Vechta, nichts gegen Crailsheim, aber es sind halt, weißt du, es sind Dorfvereine, die irgendwie im Basketball dann sind sie gewachsen und dann hast du da vor Ort, ist das so lange Zeit, ist da nichts anderes. Und dann sitzen die Leute da mit ihren Klatschpappen, die ich ja immer so für das, so für das Symbol des biederen, weiß nicht, Sports irgendwie halte. Da kommt es halt dann irgendwie nicht raus. Ne? Natürlich so Alba Berlin und Bayern München, das ist nochmal was anderes, aber trotzdem so insgesamt ist das so ein bisschen angestaubt alles immer.
Ist es anders in, wo ist denn noch Basketball richtig krass? Griechenland, Türkei?
Ja, genau. Gerade sind auch in Osteuropa. Also wenn du siehst, so oder Belgrader Derby, da habe ich jetzt gerade auch wieder bei Social Media viel von gesehen.
Das ist ja crazy, ne?
Pyrotechnik dann in der Halle abbrennen und so. Also das ist schon, das ist dann schon krass. Ja, das stimmt.
Also auch nicht positiv, ne? Also ich habe auch schon gesehen, wie der Mannschaftsbus von den anderen dann einfach komplett zerlegt worden ist mit Steinen und Pyro und allem.
Ja, das kann sein, ja.
Weiß ich jetzt nicht, ist auch nicht immer geil.
Ja, nee, also klar, übertreiben sollte man es natürlich auch nicht, das stimmt.
Aber das heißt, du hast dann quasi als sportlicher Direktor vom Deutschen Basketballbund die Interessen des Sportbunds gegenüber...
ja, genau, also erstmal Aufgabenbeschreibung so... ganz platt war, dass ich verantwortlich war für sämtliche Nationalmannschaften. Also von der A-Nationalmannschaft Herren-Damen bis runter zu der U16, denn da beginnt es dann mit den, also aus den Auswahlmannschaften aus den jeweiligen Bundesländern, kommen die mit dem Alter dann in die U16-Mannschaften und von da sorgt dann der Bund für die weitere Förderung. Und dann gab es auch diese neue Sportart 3x3, also neue olympische Disziplin, genau, die war jetzt zum ersten Mal in Tokio olympisch. Und da war ich dann eben auch für verantwortlich. So, da auch noch ein bisschen mehr für den Strukturaufbau, weil den gab es in der Form noch nicht so. Ja, genau.
Ja gut, wenn das neu war, dann gab es ja wahrscheinlich
noch
Unterbild. Das heißt, du hast dann mit den direkten Trainern gesprochen, hast dafür, also bist du dann auch verantwortlich, die einzustellen oder hast du ein Gremium?
Genau, Also ich war, und das ist so das Problem für mich dann auch gewesen, auf dem Papier war ich der Vorgesetzte von den Bundestrainern, ja. Und mir wurde auch suggeriert beim Erstgespräch, dass ich da eigenverantwortlich handeln kann, aber das war letztlich dann leider nicht der Fall. So, und das ist, glaube ich, auch das Problem, was du in jedem Verband hast. Du hast dieses Ehrenamt, in dem Fall starkes Präsidium, sehr starker Präsident, der sich eigentlich in fast alle Tagesentscheidungen mit einmischt. Beziehungsweise du hast nicht mal so eine rote Linie, wo du weißt, wo muss ich jetzt, also jedem Ressort ist dann noch ein Vizepräsident zugeordnet und der will dann immer über alles informiert werden, aber dann doch nicht wieder über alles. Und du findest keine rote Linie, wo du sagst, okay, jetzt informiere ich ihn, jetzt muss ich mit ihm Sachen absprechen. Und das führt so oft zu irgendwelchen Reibereien. Und dann hat es mich auch ganz häufig echt frustriert, weil du einfach nicht wusstest, woran du bist. Ne? Und dieses, was du vorher dachtest, okay, ich kann das schalten und walten, ich kann neue irgendwie Aspekte auch vielleicht irgendwie aus, ja, weiß ich nicht, sportwissenschaftlicher Sicht, Sportpsychologie finde ich super spannend, sowas einzuführen. Das war einfach fast unmöglich, ne? Also weil zumindest die im 5 gegen 5.
Also die jetzt quasi das umsetzen wollten, das sind so alte Strukturen, ja, und die lassen sich die Butter, genau, nicht vom Brot klauen. Genau. Die sagen halt, ja, hier so, wer du bist, mir scheißegal.
Ja, ja, genau.
Du bist der Fünfte, der kommt, ich bin schon länger, genau, hier.
So. Ja, so ungefähr ist das. Ja.
Eigentlich schade, ne?
Ja, total. Weil ich sage immer so, auf dem Blatt Papier war das eigentlich mein Traumjob, ja. Also so,
ja, voll.
Verantwortlich für die Nationalmannschaft im Basketball, was kann es Besseres geben, ehrlicherweise, ne?
Ja, ja, klar.
Und du reist mit den Nationalmannschaften, du bist mit in der Kabine, wenn die Ansprache gehalten wird, solche Sachen, ne? Also das ist natürlich mega geil als Sportler, aber das ist dann letztlich wirklich nur so 1% von dem ganzen Prozedere und dem ganzen, was da noch was dahinter steckt. Ne?
Und dann ist ein großer Teil einfach Abfuck.
Ja, ich hatte auch ehrlicherweise, das muss ich so im Nachgang, ist mir das auch nochmal sehr bewusst geworden, ich hatte halt echt einen extrem scheiß Startpunkt. Also ich hatte im Mai die Zusage bekommen damals.
Wann war das dann, welches Jahr?
Mai 2019 die Zusage bekommen. Und ich bin dann angefangen im Oktober und im August beziehungsweise Juli war die WM in China, ja,
ja,
wo man auch richtig hohe Erwartungen an das deutsche Team hatte. Wir hatten 7 von den Nationalspielern NBA-Spieler oder 6 damals. Und dann ist man da hingefahren und ist in der Vorrunde ausgeschieden, ja. Also ich war da Gott sei Dank irgendwie noch nicht dabei, ne? Also im Nachgang war es Gott sei Dank, weil wahrscheinlich hätte man dann direkt gesagt.
So, ciao. Gerade gestartet.
Der muss irgendwie schuld sein.
Wir trennen uns vom sportlichen Direktor.
Ja, danke. Aber nee, also wirklich und jeder in Basketball Deutschland hat da den DBB so richtig niedergemacht. Ich weiß bis heute nicht, woran es gelegen hat. Diese Aufarbeitung hat auch nie so wirklich stattgefunden. Die Geschäftsführer, die ich da besucht habe, die wollten natürlich, dass da irgendwie eine Aufarbeitung stattfindet und sie hatten sich da vorhin ja auch einen Push für die Liga erhofft und so weiter, ja, und so fort. Ja, und dann warst du einfach erstmal so in so einer Position, wo du dachtest, okay, ja, ich bin jetzt hier so der Buhmann, kann aber eigentlich nichts dafür oder kann gar nichts dafür und ich kann es auch nicht erklären, woran es liegt. Ich habe immer gedacht, ist das jetzt eine besonders gute Situation für mich, um anzufangen, weil kann ja nur besser werden oder ist es eine schlechte? Und im Nachgang würde ich sagen, es war eine schlechte, weil die Stimmung im Basketball Deutschland einfach so beschissen war, wie sie war, ja. Und dass dadurch ja auch diese Protagonisten dann im Verband einfach unter Druck standen, ist
naja,
ja auch klar. Und dann, ja, also vielleicht ist dann auch viel einfach noch weitergegeben worden an Druck, was so im Normalfall vielleicht gar nicht aufgekommen wäre, was jetzt nach der Weltmeisterschaft, wo sie Weltmeister geworden sind, vielleicht ganz anders aussehen würde. Ne?
Ja, das ist richtig.
Ja.
Aber hat dich das auch gefreut? Also ich meine, du hast das ja gemacht, wann bist du wieder raus?
Ich war ja noch mit in Tokio bei den Olympischen Spielen, ne? 2021 waren die ja dann ein Jahr verspätet. Und danach habe ich dann gedacht, okay, also entscheidender Faktor dann war für mich, ich komme nach den Olympischen Spielen, was echt so ein großer Erfolg war für den Verband, sich für das vierte Finale des erstmals wieder zu qualifizieren.
Also nachdem man Vorrunde ausgeflogen ist dann
genau, Olympia dann ist man, auch hat man sich Niveau. Übers Qualifikationsturnier dafür qualifiziert, für die Spiele, ist da hingefahren, hat dann sogar noch das vierte Finale erreicht und dann dachte ich, okay, ich komme nach Hause und jetzt ist man wenigstens, ist irgendwie so ein positives Mindset und ich komme wieder nach Hagen, also das ist ja auch ja, nichts gegen Hagen kann ich nicht sagen, weil Hagen ist wirklich schrecklich.
Ja,
also ich hoffe, ich trete da jetzt keinem auf die Füße. Nee.
Also persönliche Meinung, no fronts, ich kann es fühlen. Ja.
Ich bin halt immer nach Hagen gependelt, ne, und dann komme ich da in die Geschäftsstelle 1-2 Tage nach den Olympischen Spielen, weil, also man, ich war auch 2 Monate unterwegs und dann zu sagen, okay, bleib mal ein paar Tage zu Hause bei deiner Family, das war auch irgendwie nicht so, ne? Und die Stimmung war wieder so schlecht. Und da habe ich gedacht, boah, ne, hier wirst du nicht alt. Und ich habe Kollegen gesehen, die da, also es war irgendwie so, entweder du kommst da jung, dynamisch und hast was drauf und sagst nach irgendeiner gewissen Zeit, okay, es ist doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, haut ab. Oder es sind Leute, die einfach hängen
geblieben. Ewig da bleiben.
Ja. Und die dann auch teilweise krank geworden sind, so wegen der Atmosphäre, so also aus meiner Sicht. Und da habe ich gedacht, nee, boah, das tust
das du wirst nicht, du nicht werden.
Das werde ich nicht. Und da habe ich gesagt, okay, auch obwohl jetzt hier 2022 dann die, jetzt komme ich mit den Jahren zu durcheinander, aber nee, genau, 2022 war dann die Heim-EM, ja. Es wäre natürlich geil gewesen.
Klar,
im Nachgang, jetzt haben sie Bronze geholt, dann kam WM. Also es waren schon Highlights vor der Brust, aber so, das ist so, weil es eben so ein kleiner Teil war und ich wusste, wie es läuft und ja. Das auch nochmal irgendwie, so als ich da angetreten bin, drei Leute insgesamt haben mir kondoliert. Also ich so,
nein.
Meint ihr das ernst? Ja, also aus dem, Verband, die so sagen, ja, Beileid zu deiner Stelle. Ich so, okay. da war ich schon so ein bisschen so skeptisch, ne? Also, ja, aber es hat sich dann leider so bewahrheitet, dass es dann irgendwie.
Die hatten recht, die kannten sich aus.
Ja, ja, die waren welche von denen, die da hängen geblieben sind und dann auf ihren Positionen hingen, ja.
Ja, okay, wahrscheinlich auch die, die dann dafür sorgen, dass der Tag nicht so geil wird.
Ja, genau.
Ja, super. Ja. Das sind ja Aussichten, braucht ja kein Mensch.
Nee.
Na gut, been there, done that.
Genau.
Ist ja auch mal spannend, aber es hat dir geholfen, oder?
Absolut. Doch. Absolut, ja.
Also, weil dadurch warst du ja irgendwie ein Netzwerk bekannt, man kennt Sportler, Mannschaften, Protagonisten.
Ich habe mich auch persönlich extrem weiterentwickelt. Ne? Ich war jetzt in so einer, ich war vorher nie in einer Führungsposition, jetzt hatte ich plötzlich 20 Leute unter mir. Hab da viel selbst koordinieren müssen, dann trotzdem noch, trotz allem, was da schon an Strukturen war. Jetzt gerade auch im 3x3 konnte ich da wirklich viel, viel bewegen und ja, es hat mich persönlich extrem weit nach vorne gebracht, obwohl es so challenging war, ne? Dann war ja auch Corona da bei uns, was ja auch nochmal.
Ist ja auch mies, ne? Kann nicht trainiert werden, es finden keine Spiele statt oder
ja, nur doch, so unter Ausschluss. Ja, doch, der Verband wollte natürlich, dass Qualifikationsspieler etc. alles durchgeführt wird, aber dann mit mega Aufwand und mega, irgendwelchen Handbooks, Handouts, die du bekommen hast, was du beachten musst, dass bloß keiner positiv wird. Und das haben wir sogar geschafft. Also da bin ich auch stolz drauf, dass keiner, nie ein Spieler oder eine Spielerin positiv war. Aber ja, das hat natürlich nochmal extrem viel mehr Arbeit dann bedeutet.
Ja, mehr Arbeit und auch so der Vibe ist ja auch ein anderer. Ne?
Ja, richtig.
Also Spiele ohne Leute ist halt,
ja.
Also vor allen Dingen, was dann krass ist, das fand ich beim Fußball, wenn die so gespielt haben, so damit Hauptsache zu Hause was übertragen wird und du hörst dann so laut, wie die miteinander rufen, die Spieler, was du sonst nie
Kreisliga
hörst.
Kreisliga.
Ja, und das ist halt Bundesliga und du hörst dann so Müller rumbrüllen und denkst dir so, den hörst du sonst nie, weil halt das Publikum auch viel absorbiert und dann so ein leeres Stadion ist halt quasi Halle ohne Ende.
Ja.
Dann kannst du jedes Wort hören. Ne? Das fand ich ganz schön anders. Irgendwie komisch zu sehen.
Das war zum Beispiel jetzt auch in Tokio, ne? Also für mich, Olympische Spiele war immer schon seit meiner Kindheit, habe ich anfangs gesagt, ich habe immer jeden Sport geguckt und Olympische Spiele, die zwei Wochen da, hast mich kaum vom Fernseher weggekriegt. Und deswegen war das für mich nochmal so ein mega Highlight für mein persönliches Leben. Aber es war schon auch anders, ne? Du hattest den ganzen Tag eine Maske auf, du warst, wie gesagt, es vor
wenig Publikum.
Ohne Zuschauer, Von Tokio selber haben wir kaum was gesehen, also immer eigentlich nur vom Bus, vom Olympischen Dorf, und dann. Aber
schade eigentlich, ne?
Ja, total.
Weil eigentlich das, was man ja auch behind the scenes einem Olympia nachsagt, ist halt so, dass Nationalitäten zusammenkommen.
Ja, genau.
Was auch immer. Ja. Couple dies, das sind alle Sportler, attraktive Menschen, die auch, wenn sie gewonnen haben, auch mal feiern können.
Nicht umsonst verteilen sie da 100.000 Kondome oder
was? Ja, nicht umsonst. Ja. Und eigentlich sind es ja auch alles Typen irgendwie, die was erreichen. Und ich finde es auch deswegen so spannend, weil halt auch Sportarten dann, wenn man da durchsäppt, deswegen kann ich das Gefühl nachvollziehen, du guckst dir was an und denkst so, what the fuck ist gehen?
Ja,
und dann guckst du es an und dann denkst du so, Alter, das ist ja voll spannend, da schafft er das nicht.
Oder Bogenschießen oder
sowas.
Du bleibst so bei Sachen hängen.
Ja, die du sonst nie guckst, weil du hast keine Schnittmenge dahin und dann säppst du da so rein und denkst so, okay, das ist ja doch witzig. Ja. Und dann ist es auch spannend, weil dir halt dieses Challenging, wenn die Leute so miteinander irgendwie um irgendwas kämpfen, so dass und das Publikum, wenn es dann noch mitmacht und die irgendwie auch in der Leichtathletik, finde ich auch super spannend, das Publikum mitholen und so und dann so convinced sind, dass der nächste Sprung halt irgendwie dann das Ding jetzt ist und so, das finde ich voll spannend.
Ja. Aber es war trotz allem, ne? Also ich habe irgendwie diesen Olympiker Spirit, so diesen olympischen Geist, den hast du schon gespürt, ne? Also wenn du da in dieses Dorf kamst und die Nationen, also alle in ihren Uniformen so durcheinander gelaufen sind, du hast die Sportler gesehen, wie sie sich da irgendwie warm gemacht haben vor ihren Häusern und so, das war schon da, ja, trotz schon, allem, ne? Ja, aber ja, ich kann mir vorstellen. Natürlich auch vorstellen, dass es
nochmal ganz anders,
noch mal ganz ist, anders
richtig ist, ja. Läuft, ne? Ja gut, aber am Ende des Tages, ne? Kann ja auch nicht jeder von sich behaupten, da mal mitgemacht zu haben, ja. In welcher Funktion auch immer. Ja. Finde ich mega spannend. Und dann das halt auch zu nutzen, um dann daraus dein Business dann zu machen, ist ja.
Ja, genau.
Ist ja jetzt auch ein schlauer Weg, ne?
Kommt ja nicht anders dran. Also 2 Jahre wollte ich schon dann auch unter dem Gürtel haben, ne? So, das waren dann auch genau 2 Jahre, die ich dann in der Funktion war. Aber da hast du wirklich in den 2 Jahren auch viele Leute kennenlernen können, ja.
Ja, ist schon praktisch dann am Ende des Tages, ne? Ja. Man weiß, wie der Hase läuft, wie die Entscheidungen laufen, weil du dich ja selber auch getroffen hast.
Und witzigerweise sagen auch die meisten, okay, kann ich total nachvollziehen, diese Entscheidung. Ja, ist ja, wirklich voll. So, ne? Also, wenn du jetzt nicht gerade Leute aus dem Verband hast, die einem das, glaube ich, da doch schon ein bisschen übel nehmen, dass du nach 2 Jahren da das Boot verlässt, aber genau, dann hast du schon die Spieler, ja, die das dann auch nachvollziehen können.
Ja, ja, klar. Aber das heißt, du hast jetzt quasi, also ich habe ja hier diesen Basketball, der ja in deiner Farbe ist. Lawyer Law, need a lawyer, call the lawyer. du hast dann wirklich gesagt, okay, das ist jetzt das Ding, ich mache jetzt das, was ich gelernt habe, das Sportrecht, aber dann als eigenständiger Anwalt dafür, oder wie
ist das? Ja, ich mach halt als Anwalt jetzt hauptsächlich einfach Vertragsrecht. Ein oder anderen Mandanten aus dem Sport habe ich auch, ja. Aber generell mache ich eher so, ja, Vertragsrecht allgemein. Das kann jetzt aus dem Immobilienrecht sein oder Startup-Beratung mache ich recht viel da. Okay. Auch wie drei Startups so aus dem Sportbereich. Aber genau, also das viel davon zehre ich dann auch von Kontakten, ja.
Das heißt, du hast immer noch so ein bisschen das Thema Sport und Recht zu kombinieren, aber hast nimmst auch andere Mandate an, weil,
genau,
ja. Weil die großen 5 ja alles unter sich aufteilen. Ja. Hat sich wahrscheinlich nicht geändert.
Ja, ich finde es ehrlicherweise jetzt auch spannender, dass ich zum Beispiel begleite ich ein Projekt, so ein Veterans World Cup, der nächstes Jahr zum ersten Mal oder dieses Jahr jetzt zum ersten Mal stattfinden wird in Ruanda. Und da bin ich so involviert jetzt gar nicht nur in die juristischen Abläufe, sondern auch so ein bisschen in die Planung. Dann hatten sie hier den Roger Millar, der sagt dir bestimmt auch noch was, ne? Ja. Der von Kamerun, der ist so ein bisschen der Kopf, also beziehungsweise die Galionsfigur, die waren dann auch hier zu Besuch in Deutschland, bin ich mit denen nach Dortmund gefahren zum BVB und solche Sachen, also gar nicht nur juristisches, wo ich da das ganze Projekt begleite. Aber solche Sachen mache ich jetzt eben im Sportbereich dann auch, ja.
Okay, also die Facette einfach noch ein bisschen größer gemacht.
Genau, genau, ja, ja.
Ah, spannend.
Ja. Und ich hoffe ja, dass ich für unser Tribe in München den Nils Giffey gewinne. Der ist jetzt in München spielt bei Bayern München Basketball.
Ja.
Ist war auch bei den Olympischen Spielen dabei. Netter, sehr, sehr cooler Typ und dem hatte ich mal irgendwie, also wie gesagt, so mit ein paar Sportlern bin ich hier noch in Kontakt, hatte ich mal davon erzählt, weil er auch relativ neu ist in München und
macht ja das Sinn, passt dann auf ein jeden paar Fall. Leute zusammenzubringen. Cool. Genau. Sportler, aktive Sportler haben wir, glaube ich, gerade aktuell nicht, ne?
Wüsste ich jetzt auch nicht.
Nee, wüsste ich nicht. Also wir haben
außer die ganzen Skifahrer, die.
Ja, gut, Skifahrer, Golfen, was auch immer. Also wir haben ja noch Leute, die eine hohe sportliche Aktivität haben, grundsätzlich mal und auch sehr wettbewerbsorientiert sind.
Ja.
Grüße an Labut, mit dem kann man nicht, oder Güth ist auch, was Sport angeht. Also der ist halt, der hat so eine hohe Ballfähigkeit.
Okay.
Und der sieht jetzt nicht so aus, als wenn er gut Tennis spielen könnte, aber der ist halt echt frech und sagt so, also alle, die nicht vorher schon mal irgendwo Verein irgendwas gespielt haben, die brauchen gegen mich nicht antreten, nee, gegen die spiele ich nicht. Weil er halt dieses Ballgefühl und diesen der liest das Spiel so und der ist halt auch so einer, der fällt lieber tot um auf dem Platz, als statt der einen Ball verschenkt. Aha, aha. Und das finde ich halt auch spannend.
Wadenbeißer, ja, würde man so, die, glaube ich, beim Fußball
nennen. Genau, richtig. So einer, der einfach nicht aufgibt und jeden Ball hinterherhecht oder so. Naja, okay. Aber vielleicht schadet es ja nicht. Aber du hast gesagt, deine Frau USA, also das heißt, du bist viel in Staaten eigentlich, oder? Immer mal wieder?
Ja, wir sind also auf jeden Fall regelmäßig ein bis zweimal im Jahr da, ja genau.
Ja, ist ja dann, wenn man Family hat, ist ja eigentlich relativ easy, ne? Du brauchst einen Flug, kommst du dann wahrscheinlich bei der Family unter oder so,
richtig,
ne?
Also dann geht das ja noch. Sehr schön, Santa Barbara hätte mich dann noch schlechter treffen können.
Okay, also, das geht auf jeden Fall klar.
Genau, wir fliegen dann immer nach L.A., werden dann von der Schwiegermutter schon in Empfang genommen mit Snacks und Wasser und was auch immer. Und dann haben wir eine nette Autofahrt am Ocean entlang und dann ist man irgendwann da. Und es ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil es ist halt ein herrliches Fleckchen Erde, aber irgendwie, man sieht nichts anderes mehr gefühlt. Ne? Also wir fahren jetzt nicht mehr anders, anderweitig jetzt weg, weil sie sieht ja sonst ihre Enkelkinder jetzt auch nicht so häufig. Und
ja, kann ich auch nachvollziehen. Es ist so ein bisschen, genau, gebe ich dir recht, Fluch und Segen zugleich. Auf der anderen Seite ist es ein super Stück Erde und eigentlich auch cool, da zu sein. Ja, genau. Surfen, tralala, so viel Outdoor und so.
Richtig.
Auf der anderen Seite, wenn man da immer hin muss, um die Enkel vorzuführen, dann machst du halt nichts
anderes. Ne? Ja, so ist es zumindest das Gefühl noch nicht bei mir, nee, dass ich da hin muss. Also ich freue mich
jedes Mal,
zähle die Tage, aber ja, genau.
Das ist so mega. Und aber du hast mit deiner Frau noch irgendwas anderes gemacht, oder? Ich meine, so kindermäßig, also ihr habt jetzt zwei Kinder, richtig?
Genau, wir haben zwei Kinder, 1 und 3. Meinst du das jetzt mit was anderes gemacht?
Nee, einfach.
Nee, du, wenn du jetzt auf Deo zum Beispiel
genau,
da ansprichst.
Richtig.
Ja, das habe ich nicht mit meiner Frau gemacht. Nee, habe ich mit zwei Freunden gemacht. Also so ein Konzept Kindertouren, zwischen 0 und 10 Jahre. Und das hatte mir ein Freund gepitcht,
Diese Jahre, ne? Ja, durch Corona sind immer 2 Jahre falsch. Kannst du schon mal von ausgehen.
Ich meine, es war 2022,
muss aber auch, weil es war schon danach irgendwie.
Genau, es war 2022, als er mir da die Idee gepitcht hat. Hier übrigens, hier direkt im Frieda saßen wir da.
Ja, okay, wir sind direkt hier um die Ecke.
Genau. Und er war gerade auch junger Vater geworden und hatte irgendwie die Idee, Kindertouren, Kindersport und dann haben wir zusammen an den Businessplan geschrieben, das Konzept entwickelt und haben dann noch eine dritte, also eine weibliche Perspektive mit reingenommen, was auch so ein bisschen Gold wert war, weil sie da nochmal anderen Input gebracht hat, den wir vielleicht gar nicht so bedacht hatten. Ja, und dann haben wir im Juni letzten Jahres, also Juni 2023, unser erstes eröffnet in Wersten, wo ich ja wirklich, ich bin im operativen Tagesgeschäft eigentlich so gut wie gar nicht. Das heißt, morgen bin ich mal da, begleite so einen Kindergeburtstag, dass ich da, weiß ich nicht, als Ansprechpartner bin. Aber ansonsten, Tagesgeschäft bin ich so gut wie nicht drin. Aber genau, wir haben jetzt so das erste Kinderturnstudio in Düsseldorf eröffnet.
Das heißt, du verfolgst die Idee, Leuten, also Kindern früh einen gewissen eine sportliche Möglichkeit zu bieten.
Genau, also eigentlich ist es so, der schon angeborene Bewegungsdrang, der wird genutzt, um Kindern dann auch die Möglichkeit zu bieten. Also in einer Stunde mit sportlich geschulten oder sportpädagogisch geschulten Trainerinnen dann verschiedenste Übungen auch zu machen. Also je nach altersgerecht natürlich auch, Babys machst du eher so Krabbelkurse und solche Sachen. Aber ja, also es ist ja schon erschreckend, wenn du mal so Studien von der Weltgesundheitsorganisation
da wollte ich gerade hin, also so kognitive Fähigkeiten, klettern mal einen Baum hoch, so alle welche App dafür, ne?
Das heißt, glaube ich, 80% war in der letzten Studie, also dass 80% der Kinder sich zu wenig bewegen.
Alter.
Kann man natürlich auch nachvollziehen, weil es gibt ja schon auch geile Alternativen, aber nee, aber irgendwie, es hängt ja so viel dran, ja. Wenn du jetzt in der Kindheit anfängst, dich zu wenig zu bewegen, verfettest vielleicht schon frühzeitig dann diese Folgekrankheiten, die dann damit einhergehen, das ist schon erschreckend, ja.
Ja, und auch so, dass du hinterher auch den Anschluss an einfache Sportarten so,
richtig,
ne? Wir fangen mal einen Ball und dann brichst du dir schon zwei Beine dabei.
Genau.
Ja, ciao, dann kannst du schon mal vergessen.
Genau,
das ist ja nichts Frustrierendes, finde ich. Das sehe ich auch bei meiner Tochter. Da haben wir Tennis versucht und die hat so nicht so diese Ballgeschichte. Jetzt haben wir rausgekriegt, dass sie vielleicht eine Brille brauchen, gar nicht richtig gut sieht. Aha, vielleicht liegt es daran. Aber die war super schnell frustriert, weil die einfach gewohnt ist, dass die Performance stimmt. Ja. Also so Schule, Leistungen, Noten und so, das ist alles sehr gut. Aber so, dann kam dreimal der Ball nicht. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mich ducken, sonst fliegt dir gleich der Schläger mir um die Ohren. Die war stinksauer und richtig frustriert und hat auch keinen Bock mehr, dann den Sport zu machen. Und ich sagte, das kann ich nicht, das ist nicht meins und ich will das auch gar nicht lernen. Und das ist halt eigentlich schade drum, weil für jeden, der das früh schon nicht mitnimmt, dem geht hinterher was ab, ehrlicherweise. Ja. Weil ich finde, so ein Sport, egal welcher das ist, ob es mal Golf ist, ich meine, ich bin jetzt auch nicht auf allen Hochzeiten unterwegs, weil einfach auch vieles sehr zeitintensiv ist. Ne? Das ist so ein bisschen das Thema. Oder du musst auch reinkommen. Basketball ist ein Thema für meinen Sohn, der wollte unbedingt Basketball spielen in Düsseldorf. Und es gibt nur wenige Vereine, die überhaupt in solchen Klassen was anbieten. Und die sind hemmungslos überbucht und die nehmen noch nicht mal eine Warteliste an, weil selbst die dann voll ist.
Ja.
Und das ist halt schade drum eigentlich. Ne? Ja, weil du machst halt ein Fenster zu, was eigentlich vielleicht mal Spaß macht für einen.
Also unser Ansatz genau ist dann eher so, dass wir sagen, ist auch das Motto, beweg dich wie du bist, also dass die Kinder kommen, einfach ausprobieren können. Ja, wir haben verschiedenste Turngeräte, auch professionelle Turngeräte. Wir arbeiten da mit dem Hersteller, der auch diese Touren-WMs ausstattet und so Speed. Die fanden das super spannend, auch den Ansatz, weil sie den selber noch nicht kannten. Also haben da so sich sehr auch engagiert dann in der Ausstattung unseres Studios etc. Und wir wollen jetzt einfach nicht, also wir wollen nicht von Anfang an sagen, du bist dafür geeignet oder guck doch mal in die Sportart. Also dafür sind die Kinder ja teilweise eh auch noch zu jung. Aber wir wollen, eigentlich haben wir den Ansatz, dass wir sagen, wir begleiten dich ein gewisses Zeit, ja, das Kind. Und dann können wir am Ende vielleicht auch sogar eine Empfehlung an die Eltern aussprechen.
Dass man daraus rauskriegt, so
genau.
Das ist eher ausdauersportlich oder das also ist eher so.
Das liegt dem Kind vielleicht mehr, das macht dem vielleicht mehr Spaß. Guck doch mal, vielleicht die Sportart. Ja. Also es wird dann auch wieder, es wird was mit Bällen gemacht, es wird was Ausdauermäßiges gemacht, genau. Ja.
Und dann sieht man, wer was kann und wer war. Bock drauf hat,
vor allem. Richtig, ne? Also es ist ja nicht, das ist ja auch nicht die Idee, dass wir jetzt sagen, wir machen irgendwie eine Kaderschmiede und wollen dann in die verschiedenen Sportarten.
Aber eigentlich ja schlau.
Ja, vielleicht könnte ich ja dann direkt die Vorverträge machen.
Du musst
machen,
direkt Vorverträge machen, genau, richtig. Also grundsätzlich für jeden, danach jeder Werdegang, der dann irgendwann mit Geld zu tun hat, kriegt 10%.
Genau.
Ja, ich habe ganz früh angefangen, ich habe schon immer gewusst, der schafft's.
Alle werden Fußballer.
Ja. Genau, wenn da die Kohle da ist oder Basketball in den USA, aber ansonsten alles andere wird nicht akzeptiert.
Genau.
Ja. Aber ist die Idee, das auch zu vervielfältigen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das relativ, also ist natürlich schwierig, du musst eine gute Fläche haben, du musst jemanden haben, der das weiß und der auch die sportliche also die Ausbildung hat, das auch zu begleiten. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das auch ein Modell ist, was fast in jeder Stadt irgendwo
Darf. Also absolut wollen wir ausbauen. Wir haben jetzt eigentlich vor, das zweite jetzt auch relativ schnell nachzuschießen, das zweite Studio hier in Düsseldorf noch,
vielleicht
dann mehr in die Richtung andere Rheinseite. Hatten jetzt ganz interessante Gespräche da auch schon in Herth. Also erste Objekt jetzt in Wersten. Meine beiden Mitpartner, die kommen da auch aus Wersten und deswegen haben die da
die Nähe wahrscheinlich.
Die Nähe und Wersten ist jetzt einfach, das haben wir gemerkt, dass der Stadtteil ist jetzt. Also gibt auch viele Kinder dort, aber es ist jetzt nicht so, dass du da einfach vorbeifährst so, ne? Und deswegen sollte jetzt das zweite Studio auch schon mehr so in die Richtung Innenstadt, andere Rheinseite, weil du da deckst du ja auch nochmal viele Leute ab, und viele Familien.
Man nimmt ein bisschen Neues schon mit von Herd aus, ne? Kannst du beides.
Ja.
Ist trotzdem mit der Bahn relativ gut erreichbar und man kriegt Fläche.
Richtig,
Ist auch ein Thema.
Und dann klar, die Expansionspläne in andere Städte. Die liegen ja in der Schublade.
Macht Sinn, das dann größer zu machen.
Genau.
Daniel Philips, der hat ja auch.
Ja,
genau. Vielleicht ist der mal so ein. Oder Markus Zillingers, der ist auch so.
Auf jeden Fall.
Naja, egal. Da gibt es auf jeden Fall Leute, die schon mal. Genau, die haben sowas schon mal gemacht.
Ja,
spannend. Und was beschäftigt dich privat noch? Ich meine, jetzt bist du.
Nur noch schon die Kinder.
Nur die Kinder? Okay, das ist jetzt. Nee, aber wir treffen uns eigentlich so bei vielen Events.
Ja, das stimmt. Das, ne? Wir hatten uns ja früher auch mal kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob du hattest ja dieses Rising Spoons, ne? Rising Spoons.
Rising Spoons.
Da warst du mal, hattest mal im Green Karma so einen
Vortrag gehalten. Stimmt, da habe ich mal einen Vortrag gehalten.
Und da war ich mit meiner Frau damals, weil meine Frau hatte ja das Kelly Eats auf der Kaiserswerther Straße.
Ah, stimmt.
Genau, und die war dann eben da auch und dann.
Ah, okay.
Und am Karlsplatz warst du dann auch, glaube ich, mal auf so eine Veranstaltung, also auch von dem.
Genau, richtig.
Ja, privat, ja, also genau, also klar, die Kinder nehmen echt viel Zeit in Anspruch, aber das weißt du ja selber.
Na gut, meine sind schon ein bisschen größer, die kann ich auch mal allein lassen, da bist du jetzt noch nicht.
Das ist so bisher gerade noch nicht so die Sache, aber irgendwie weiß ich nicht, wir versuchen schon viel auch noch die Stadt auszukosten, ne? Und viel zu machen und auch mit den Kindern dann einfach zu sagen, okay, ihr müsst auch euch auch ein bisschen uns anpassen und nicht alles den Kindern unterzuordnen.
Ja, ist auch wichtig, glaube ich. Ja. Ne? Also auch so, dass du einfach, was wir auch immer gemacht haben, die einfach hemmungslos mitgeschleppt irgendwo in Gastronomie und da mussten die halt auch das essen, was da ist. Ja. Und da gar nicht erst irgendwie so eine Hürde aufbauen, die ja dann irgendwie auch manifestiert ist und die dann irgendwann richtig. Die abzubauen, das ist halt der Horror. Ja. Und dass sie einfach auch so eine Lautstärken und Menschen und so gewohnt sind. Und da sind wir eigentlich relativ gut mitgefahren.
Ja.
Weil du am Ende des Tages so, ne, du, als Eltern bist du ja jemand, der einfach viel gibt und auch die Stunden, die Tage sind extrem lang und du schneidest das von deiner privaten Zeit irgendwie ab, also entweder Couple Time oder auch deiner privaten Zeit ab. Und am Ende ist der Purpose ja, das Bestmögliche für deine Kinder zu machen.
Ja,
aber ein bisschen man selbst ist man ja auch trotzdem noch.
Ja, stimmt schon.
Und da ist es ja schon gut, auch mal zu sagen, so, ja, okay, müsst ihr jetzt halt durch.
Vor allem meine Frau, die hatte ja dann nach dem Kelly Eats hat sie nochmal neu gegründet, ne? Da hat sie dieses Newma, also Pflegeprodukte für die Frau nach der Geburt gegründet. Und ist aber jetzt im September letzten Jahres auch wieder voll eingestiegen in den Beruf. Sie ist jetzt an der internationalen Schule, wo sie selber früher hingegangen ist sie jetzt im Bereich Fundraising, also Fundraising Managerin geworden.
Okay.
Und deswegen ordnen wir gerade unseren Alltag noch so ein bisschen neu, ne? Also mit Kindern und Berufsleben von beiden. Vorher hatte sie da sehr, war sie sehr flexibel von zu Hause dann aus, aber ja.
Ist jetzt anders.
Also läuft ganz gut, ja.
Okay, dann ist ja schon mal in Ordnung. Ja, aber so soll es ja sein. Aber du bist, du hast mal irgendwann gesagt, alles ändert sich, wenn du dich änderst oder wenn du dich veränderst. Ist so ein,
genau,
so ein Motto für dich oder von dir?
Also ich finde diesen Spruch, dieses alles ändert sich, wenn du es veränderst, so, das war auch irgendwie schon mein Abi-Motto. Ich glaube, das kommt von irgendeinem Song von Ton, wie heißen die, Ton?
Keine Ahnung, ich kenne das nicht. Ich kannte es bisher nicht. Ich fand es aber gut.
Ja, und ich finde, also ich mag es halt nicht, wenn Leute jammern, so, aber sie ändern könnten, weißt du?
Ah, okay, das ist das Schlimmste.
Ja.
Wenn du Verantwortung hast für was?
Genau, ja, oder wenn du einfach, weiß ich nicht, du weißt, oder du bist ja eigentlich zu schade, da das selber zu ändern. Du könntest es ändern. Deswegen, das steckt ja in diesem Zitat drin. Alles ändert sich, wenn du es veränderst. Wenn du aber auf deinem Arsch sitzen bleibst und du strebst es nicht an, es zu verändern, dann wird sich's wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch nicht verändern. Ja, außer ein Dritter kommt dabei
und
daher dann, und hilft dir dann.
Ja, aber oder so. Irgendein Zufall ändert dein Leben dann.
Ja, genau. Oder
so, ne?
Genau.
Das gibt's ja auch noch.
Deswegen finde ich dieses Zitat so echt auch treffend und spannend und zu sagen, okay, vielleicht muss ich ab und zu dann auch mal irgendwie.
Naja, hast du ja gemacht.
Ja.
Am Ende des Tages hast du ja beim Basketballbund auch Entscheidungen getroffen, zu sagen, okay, das ist jetzt doch nicht hier so meine Baustelle oder halt Bielefeld hin und her. Also man muss halt, wenn es ansteht, auch Entscheidungen treffen und dann verändern sich auch Dinge.
Ja.
Finde ich auch die Verantwortung für sich selbst und für andere auch zu übernehmen, ne? Responsibility zu übernehmen, ist halt auch, finde ich, ganz ein wichtiger Teil.
Ja.
Nicht dieses treiben lassen, sondern halt mitmachen, ne?
Ja.
So. Das ist halt schon wichtig. Und mitmachen, man bist ja auch irgendwie immer am Start und so, das ist, glaube ich, auch was dir wichtig ist, oder?
Ja, also bei uns jetzt hier Beyond Boys, ich bin da, glaube ich, jetzt auch so seit März letzten Jahres dabei.
Ja.
Finde ich schon echt eine coole Sache, muss ich sagen. Also ich hatte da auch wirklich wenig so Erwartungshaltung an. Ich bin da auf jeden Fall nicht reingegangen, um zu sagen, ich netzwerke jetzt zum Beispiel für Aufträge oder sowas.
Ja.
Weil das ist ja sowieso der falsche Ansatz. Ja?
Völlig,
ja. Aber kann man ja auch nicht ausschließen, dass Leute diesen Ansatz so wählen. Aber ich finde es einfach faszinierend. Das haben, glaube ich, auch die Jungs in den letzten Podcasts schon gesagt, was da einfach so für Ideen entstehen oder auch dieses Netzwerk, was du dann bekommst, wenn du mal irgendwie eine Frage hast, ich brauche mal jemanden, du kannst das Verrückteste fragen und hast dir gefühlt innerhalb von 5 Minuten hast du irgendwie 2 Ansprechpartner. Und also diese Gatherings, das ist schon super. Also da kommst du ja auch zu Sachen, wo du normalerweise wahrscheinlich nicht wärst.
Ja, also die Events sind auf jeden Fall schon mal Sachen, die du jetzt nicht andauern kriegen würdest. Oder wo es halt, ich meine, kommt vielleicht auch auf den Kreis an. Es gibt ja Leute, die einfach immer zu solchen Dingen eingeladen sind, weil sie entweder ein Händchen dafür haben oder halt auch der Value for Money ist natürlich, spielt auch eine Rolle. Wenn du einer bist, der mehrere hundert Millionen hat, dann dann bist du auch zu allem Möglichen eingeladen. das ist bei uns nicht der Fall. Und deswegen finde ich halt den Mix ganz interessant und auch Leute, die absolut. Die Facettenreichtum ist eigentlich auch interessant, finde ich. Also auch deine Story ist halt, finde ich mega spannend, dass man so dieses Beruf und erstmal wissen und dann einen Weg finden und dann aber auch das Hobby so ein bisschen zum Beruf zu machen und dann aber auch zu sagen, okay, ja, doch nicht funktioniert, dann wieder andersrum zu machen. Also auch so einer Linie treu zu bleiben, aber trotzdem nah dran zu bleiben, finde ich halt auch mega spannend. Und es macht ja den Tag auch besser, oder? Also wenn man sich mit was beschäftigt, wo man Bock drauf hat.
Ja, absolut. Also können wir jetzt auch nicht vorstellen, irgendwie in eine Behörde zu gehen und dann zu sagen, ich bearbeite jetzt irgendwelche Anträge, ja. Und
nee, das ist ein Horror, oder? Oder nimmst du bei so einer Entscheidung, jetzt bist du selbst Anwalt in deiner eigenen Kanzlei, überlegst du dir nach einem gewissen Schema, was du annimmst oder nicht? Oder muss es dich das triggern? Oder sagst du, das ist meine Kompetenz, das kann ich schnell erledigen? Also du hast ja verschiedene Entscheidungswege manchmal so als Unternehmer.
Also sowohl als auch, ja. Es kommt darauf an, wie der Jurist immer gerne sagt. Nein, aber das ist so, wenn du sagst, das ist vielleicht jetzt gerade mal ein lukratives Mandat und du kannst das schnell bearbeiten, auch wenn es jetzt nicht besonders irgendwie spannend ist, dann machst du das schon. Ne? Würde ich lügen, wenn ich sage, das mache ich dann nicht, aber in Gänze ist es natürlich so, dass ich am liebsten dann auch Fälle habe, wo ich einfach dahinter stehe, wo ich was mit kreieren kann, deswegen auch dieses Vertragsgestaltung, was ich extrem spannend finde, innerhalb dieses relativ trockenen Juristendaseins, weil du da noch gestalten kannst und ist immer so ein bisschen dann ja auch verhandeln ist mit der Gegenseite, weil beide wollen ja zueinander kommen, aber auch nicht auf alles verzichten. Das ist dann schon das, was mich reizt, ja.
Also dieses Austangieren und auch einen Weg. Also ich meine, ich glaube, wenn man so ein, ist ja wie ein Teil des Schaffensprozesses zu sein, ne? Am Ende sicherst du ja Leute auch ab, dadurch, dass im Streitfall alles geklärt ist und eigentlich ist diese Arbeit ja, also wenn es richtig gut ist, investiert man in dich ja umsonst.
Ja.
Ne? Man hat alles da liegen, aber man benutzt es nicht, weil man sich grün ist, weil alles gut funktioniert.
Wie man dann so schön sagt, ne, Vertrag kommt von Vertragen und bestenfalls legt man den in die Schublade und muss nie wieder reingucken.
Genau, richtig. Ja. Und das war mir auch immer am sympathischsten, wenn ich irgendwo bei einem Anwalt oder irgendwo bin, wo genau das Gefühl aufkommt, ne? Dass er sagt, so pass auf, wir machen das jetzt für alle Fälle und wir denken an jeden Kram, aber idealerweise bin ich da unten und du denkst nie wieder an das hier. Und das soll ja eigentlich so, soll es ja sein, ne? Auf der anderen Seite ist es auch gut, wenn man mal jemanden hat, mit dem man mal ordentlich streiten kann, weil es gibt einfach auch Situationen im Leben, wo man alleine einfach da im Regen sitzt und da muss man jemanden haben, der sich auskennt.
Klar.
Ist auch ein Fall.
Aber dann bin ich tatsächlich auch lieber auf der Seite, die dann wirklich Recht hat, weißt du? So, das ist so, ich glaube, mein Unrechtsbewusstsein ist schon sehr stark ausgeprägt, sodass ich finde es immer schwierig, also klar muss ich das auch machen, das war eben die Situation, die ich beschrieben habe in Bielefeld,
ja.
Ich habe einen Mandanten und muss dessen Interessen vertreten, ja.
Logisch, klar.
Aber ich weiß, dass er
das ist einfach scheiße,
dass es entweder moralisch scheiße ist oder er einfach nicht recht hat.
Ja.
So, aber klar muss ich dann für diese Person kämpfen. Deswegen ist es mir natürlich noch tausendmal lieber, wenn die Partei auch wirklich recht hat, wenn mein Mandant recht hat und einen Anspruch hat. Weil dann kann ich irgendwie nochmal vielleicht 5% mehr geben oder sowas gefühlt.
Und auch ruhiger schlafen wahrscheinlich, oder? Also ich habe das genauso. Ich bin hart Rechtsempfinden getriggert und mich macht das wütend, wenn Ungerechtigkeit macht mich total wütend. Ja. Und wenn dann auch noch einer so kackfrech irgendwie ungerecht dann seinen Sieg feiert, ne? Das ist das Allerschlimmste.
Bist du auch im Straßenverkehr so? Weil das ist so. Eigentlich bin ich wirklich, ich ruhe in mir selbst, würde ich sagen, oder würden andere vielleicht immer mich sagen, aber so im Straßenverkehr, wenn da so Situationen kommen, wo ich weiß, diese Person hat auch nicht recht oder drängelt sich da rein oder was weiß ich, bekomme ich immer so Road Rage und meine Frau sagt immer,
da bin ich nicht so. Also ich kriege das nur, wenn ich so Presse oder sowas mitkriege und dann so Ungerechtigkeit offensichtlich ist. So, das finde ich schlimm. Da fühle ich mich auch wirklich betroffen.
Ja.
Ob sich jetzt einer reinfuschelt. Also aus den Zeiten bin ich raus. Ja, also ich habe auch im Auto, wenn da eine Delle dran ist, dann ist das alles scheiße und dann ist das teuer. Und also da bin ich, lasse ich lieber jemanden rein und habe meine Ruhe und dann ist es auch in Ordnung. Ja, da bin ich ganz entspannt.
Ja, ich weiß auch nicht, warum mich das manchmal so triggert. Das.
Ja, ist vielleicht noch der Wettbewerb aus dem Sport in dir drin. Keine Ahnung, mag ja sein. Hast du noch irgendeinen Tipp, irgendeinen Hinweis, irgendwas, was man so als Hörer mitnehmen kann, als persönliche Idee oder fürs Business oder irgendwas, wo du dir sagst, so, da habe ich noch eine Idee, dass ich jeden Tag mache oder irgendwas, was das Leben schöner macht oder das so ein Abschluss.
Das ist eine sehr offene Frage. Muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken.
Einfach vielleicht irgendwas, was du...
Also ich im Business sei dir, glaube ich, nie zu schade, auch andere um Rat zu fragen. Ja, also das ist irgendwie, gerade das ist jetzt ja auch bei uns im Club, glaube ich, so das, was wir leben, was wir da bei dem Gathering, wo ich jetzt schon war, bei dem Wachstumstag mit den vier Jungs, die dann auch sagten, ich habe hier eine Herausforderung, okay, genau. Wie helft ihr mir? Ja. Also das finde ich extrem wichtig und auch so zu gucken, wo kriegt man vielleicht da auch Rat und Tat, sei dir da nicht zu schade. Und ansonsten, weiß ich nicht, versuche jeden Tag zu dem Besten zu machen. Also irgendwie, es klingt jetzt wie so ein Poesiealbumspruch oder so, aber eigentlich ist so, weißt du musst eigentlich wirklich versuchen, glaube ich, jeden Tag so zu leben, als wenn es dein letzter wäre.
Ja, es hört sich scheiße an, das war was dran, weil das Thema beschäftigt uns immer mal wieder, mich jetzt gerade auch schon wieder. Ja. Und da ist was dran, so, das ist nicht given, ne? Das ist eine kurze Zeit.
Du kriegst ja immer, so, weißt du, du merkst ja wirklich, genau, es ist nicht given, das nee. Kriegst du ja immer mal wieder, wenn du aus dem näheren Umfeld irgendwas hörst, was passiert ist oder sowas. Und da wird's dir dann immer erst bewusst, ne? Und eigentlich musst du da viel öfter so dankbar sein um das, was du hast und
Und dann ist auch egal, ob sich einer einfuschelt beim
Verkehr oder richtig, nicht. Guter Tipp. Da will ich beim nächsten Mal auf jeden Fall dran denken, wenn es an mir hochkommt.
Wink ihn rein, mach ihm einen schönen Tag und dann ist auch deiner noch ein Stückchen besser.
Das war vielleicht das falsche Beispiel, da bin ich tatsächlich auch manchmal sehr großzügig.
Ja, ist gut. Mega. Also dann beherzt das und wenigstens vielen Dank für die Insights im Basketball und im Sport.
Danke dir auch.
Let's keep in touch und ihr bleibt hier dran und nächste Episode coming soon.